Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Folge 197 bereits, also wir nähern uns schnellen Schrittes der 200er Marke. Ich, der Henry, bin natürlich nicht allein hier im virtuellen Podcast-Studio. Hab Max und Tobi heute mal rausgeschmissen, um mir nicht nur einen, sondern gleich zwei ausgewiesene Niners, 49ers-Experten mit dazu zu holen. Also ist, glaube ich, auch eine Premiere, dass hier Seahawks-Fans im Podcast bei uns im Unterzahl sind. Und das sind einmal einen Dauergast, der bestimmt schon, ich weiß nicht, 6-7 Mal hier zu Gast war, und zwar der Lars Riedenklau vom Niner Empire Germany. Moin, Lars.
Ja, moin. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich komme gerade von unserer eigenen Aufnahme, wo ich mir Max einmal ausgeliehen habe von euch. Und freue mich jetzt auch noch, hier mal kurz meine Takes preisgeben zu dürfen.
Und nochmal fast das Gleiche zu erzählen.
Ja gut, ne? Das sehen wir dann.
Ja, das sehen wir dann. Okay, und dann noch jemanden, den der ein oder andere vielleicht durch, ja, wahrscheinlich seinen Twitter-Channel kennt oder seinen Podcast Snap die Show mit Fabian Sommer oder seinen schlecht gealterten Mac Jones Take vor dem diesjährigen Draft, und das ist der James Wiebe. James, freut mich, dass du es zu uns mal in den Podcast geschafft hast und jetzt quasi hier dein Comeback nach 5 Monaten gibst.
Ja, Freunde der Sonne, ich bin sehr froh, hier zu sein. Über die Mac-Jones-Takes, da will ich auf gar keinen Fall vorschnell urteilen. Ich halte so 100% an jedem einzelnen Wort fest, was gesagt wurde.
Old.
Aber ja, nicht das Thema heute, aber ich stehe zu meinem Wort.
Super. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt über die 49ers sprechen und über das Matchup der Seahawks gegen die 49ers, gehen wir noch ganz schnell rein in die Seahawks-News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
Ja, es gibt eigentlich nur eine, aber ja, eine ziemlich überraschende News, eine Big News sozusagen. Unter der Woche ging es irgendwie auch Schlag auf Schlag, und die Seahawks haben sich jetzt eben durch die verletzten Situation auf Running Back, Rashad Penny und Alex Collins sind ja beide angeschlagen, mit Adrian Peterson verstärkt. Der ist jetzt zunächst im Practice Squad, aber wahrscheinlich wird er am Sonntag spielen, weil er halt am Spieltag in den Kader befördert werden kann. Mein Eindruck war jetzt schon, dass die Reaktion der Seahawks-Fans jetzt im Schnitt nicht sehr begeistert waren. Ich selbst finde die Verpflichtung jetzt allein halt schon wegen seiner Character Concerns sehr, sehr schwierig. Also ganz kurz, wer die Story dahinter nicht kennt, Peterson wurde 2014, glaube ich, nach einem Geständnis von ihm selbst wegen schweren Kindesmissbrauch verurteilt, weil er damals seinen 4-jährigen Sohn mit einer Rute zur, was er nannte, Disziplinierung versohlt hatte, und wurde daraufhin auch eine Saison von der NFL gesperrt. Und das geht halt auch gar nicht aus meiner Sicht. Und auf weitere Details muss ich jetzt hier auch gar nicht eingehen. Wenn das weiter interessiert, da gibt es einige Artikel zum Internet. Ansonsten aus sportlicher Sicht ist es halt auch fraglich, inwieweit er jetzt einem 3-8-Team weiterhilft, da die Saison ja eigentlich schon gelaufen ist. Und es ist halt auch vielleicht auch an der Zeit, jüngere Spieler ranzulassen. Auf dem Practice Squad gibt es auch Spieler wie Undrafted Free Agent Running Back Josh Johnson noch, dem man aus meiner Sicht eher eine Chance hätte geben können als einem 36-jährigen Running Back, der natürlich mal einer der Besten auf seiner Position war, aber jetzt halt schon deutlich über seinem Zenit ist. Mal kurz, vielleicht, wie ist bei euch die Niners-Perspektive darauf? Wie habt ihr die News aufgenommen? Ihr habt jetzt bestimmt Angst, dass Peterson euch in Grund und Boden rennt, weil diese Ironie wäre ja auch Peak Seahawks, oder?
Ja, ich sag mal so, ich habe genauso viel Angst wie das eine Mal, als wurde nicht letzte oder vorletzte Saison Marshawn Lynch direkt
in
einem Spiel verpflichtet, und ich bin ähnlich geängstigt, oder ich wäre verängstigt, wenn wir 2007 hätten, sagen wir es mal so.
Ja, geht mir genauso. Also klar, er ist ein former MVP, ne? Darfst du nicht vergessen. Also ich glaube, es ist schon angsteinflößend. Nein, Spaß beiseite. Also ich verstehe das Signing wirklich aus allerlei Perspektiven gar nicht. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, dass ich hatte aus 49ers Twitter-Kreisen so ein bisschen viel Süffisanz aufgeschnappt darüber, dass dann ja tatsächlich gesagt wurde, die Seahawks seien im Win-Now-Mode. Deswegen hat man diese Richtung getätigt. Ich glaube, wir als 49ers-Fans tun dann trotzdem ganz gut daran, uns ein bisschen zurückzuhalten mit irgendwie Spott oder Häme ob dieser Verpflichtung. können wir gucken, wenn das Spiel Sonntag durch ist, dann schmunzle ich auch gerne nochmal ein weiteres Mal darüber. Aber sonst, glaube ich, ist das einfach nur eine nette Randgeschichte vor dem Spiel. Ich glaube nicht, dass er großen Impact haben wird Sonntag.
Ich sag, wir müssen jetzt lachen, weil nach dem Spiel gibt es nicht mehr zu lachen, dann seien wir ehrlich. Ich sag's, wie es ist.
Ja, gut.
Damals Marshawn Lynch, glaube ich, 13 Carries für 31 Yards oder sowas und einen Touchdown gegen die Niners.
Ja, er war auf jeden Fall back. Also gut, der Touchdown, das hat gereicht, ne? Also da waren die Vibes da. Ich sag's, wie es ist, das war schon. Also ich war angepisst, muss ich sagen. Aber es gab auch einen schönen Fourth Down Stop, der war auch nicht schlecht.
Ja, okay. Dann, die Adrian Peterson News sind jetzt eben passiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein zu Preview San Francisco 49ers bei den Seattle Seahawks.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Also, die Seahawks 3-8, Saison ist ziemlich im Eimer, auch wenn Ian Rappaport sagt, dass die Seahawks im Win-Now-Mode wären. Gegen die 49ers 6-5, die jetzt einen kleinen Lauf haben, 3 Spiele in Folge gewonnen, sind eigentlich jetzt wieder fett im Wildcard-Rennen. James, ist eigentlich so ein klassisches Trap-Game, oder?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, es wäre auch ein Trap-Game für meine Empfindung, wären es nicht die Seahawks. Aber dadurch, dass es die Seahawks sind, macht es das halt noch deutlich mehr zu einem Trap-Game. Ich meine, die Seahawks sind jetzt bei 3-8. Ich rechne trotzdem vollends mit einer Niederlage und sei es, um mich irgendwie emotional darauf vorzubereiten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was passieren sollte, damit ich nicht damit rechnen würde. Mein Kopf funktioniert so: Solange Russell Wilson da ist und Tyler Lockett und DK Metcalf auf dem Platz stehen, ist immer das Potenzial da, dass da irgendeine 80-Yard-Bombe bei rausspringt. Und auf einmal, keine Ahnung, macht Jimmy Garoppolo sich in der Pocket wieder deftig in die Hose und dann, ne, dann ist das, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, ich sag das nicht nur, damit, keine Ahnung, sich Seahawks-Fans besser fühlen, sondern ich habe immer Angst vor den Seahawks. Immer. Das wird sich nie ändern. Ich bin NFL-Fan geworden, um 2015, 2016, und da bin ich noch infiltriert davon, dass die Seahawks gut sind, und es muss deutlich mehr passieren, damit das aus meinem Unterbewusstsein verschwindet.
Lars, kannst du ein bisschen mehr Optimismus für 49ers-Fans verbreiten?
Also ich glaube, für mich ist es quasi noch schlimmer, weil ich gucke noch länger NFL und für mich ist dieser Gedanke wirklich noch länger unterschwellig dabei. Ich habe das eben bei uns auch gesagt, also es waren ja wirklich immer sehr, sehr spannende Spiele. Also als ich angefangen habe zu gucken, so 2012, 2013, wo die Niners und die Seahawks beide wirklich so auf ihrer Prime waren, sage ich mal, und die Spiele wirklich immer Must-Watch waren, und das war auch schon so von der Aggressivität her wirklich einfach, waren legendäre Spiele. Dann kam eine lange Zeit, wo die 49ers jedes Mal mit mindestens 3 Scores Unterschied verloren haben, weil die wirklich einfach am Rock Bottom waren und die Seahawks weiterhin mit Russell Wilson als Contender gespielt haben, bis dann die 2019er Saison kam, wo wir dann auch mal ein bisschen dagegen halten konnten. Und auch da, wo wir im letzten Spiel der Regular Season eigentlich die in meinen Augen deutlich dominantere und solidere Mannschaft waren, hätte man dieses Spiel noch fast verloren. Und ich kann mir auch wenige Szenarien vorstellen, bei denen die 49ers wirklich zu den Seahawks hinfahren oder die Seahawks zu Gast sind und wirklich als klarer Favorit in die Partie gehen. Das Spiel, was jetzt ansteht, ist, glaube ich, so das erste, wo das wirklich mal jetzt der Fall sein könnte. Einfach, wenn man sich den Rekord anguckt und so die allgemeine Stimmung, so den Verlauf der Saison, also das könnte ja gar nicht konträrer jetzt gelaufen sein die letzten Wochen. Aber irgendwas in mir lässt mich da immer noch nicht los, daran festzuhalten, dass das trotzdem ein sehr, sehr ekliges, zähes Spiel wird. Hinzu kommen die Verletzungen, da werden wir sicherlich gleich noch kurz drüber reden, bei den Niners, weshalb ich da irgendwie auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein reingehe. Auch wenn ich natürlich, wenn man objektiv drauf guckt, schon sagen kann, dass da einiges für die Niners sprechen könnte.
Man muss schon sagen, was über die Seahawks spricht, ist, dass Pete Carroll Kyle Shanahan steady ist. Ich glaube, ihr habt letztens gesehen, Seahawks haben irgendwie 13 der letzten 15 Spiele gegen die 49ers gewonnen. Ich habe es erst gar nicht glauben können, aber es ist anscheinend so. Gut, ich würde jetzt sagen, bevor wir zu den Matchups kommen, weil wir euch beide jetzt ja schon mal da haben als Niners-Experten, die jetzt tief in der Materie drin sind, wollte ich mit euch beiden einfach nochmal kurz oder länger, wie auch immer, über eure Saison insgesamt reden. Ich finde, er ordnet es immer sehr realistisch, vielleicht manchmal einen Ticken zu pessimistisch ein, also dieses, wie die Niners abschneiden, looking at you, James. Aber wie habt denn ihr die Saison bislang so erlebt und seid ihr damit zufrieden, wie es so gelaufen ist? Kannst gerne auch mal beginnen, James.
Ja, das, ich meine, der Auftakt war ganz okay, würde ich sagen, ne? Aber ich meine, gegen die Detroit Lions, was möchte man da Großartiges erwarten? Und dann ging es hart den Bach runter, ne? Mein persönlicher Tiefpunkt war vermutlich, ich glaube, dieses Colt McCoy Game gegen die Cardinals. Ich meine, ihr als Seahawks-Fans, ihr fühlt das ja, Colt McCoy zu verlieren, das,
das ist Tradition unlike any other.
Ja, das hat mir quasi jede weitere Hoffnung auf die Saison geraubt. Die letzten drei Wochen sah es deutlich besser aus. Ich meine, wir sind jetzt bei 6-5. Das ist kein Rekord, mit dem man hausieren gehen kann, aber das ist, da ja neuerdings gefühlt jedes NFL-Team in die Playoffs kommt, sind die Niners, stehen dir da, glaube ich, ganz gut da. Ich glaube, 538 hat die Playoff-Chancen bei irgendwas bei 70% oder so. Ich denke, das ist realistisch. Aber ich habe ehrlich gesagt immer noch meine Frage, inwiefern die Niners jetzt nach dieser Winstreak so ein deutlich verbessertes Team sind als vorher. Ich meine, man muss sagen, die hatten vorher wirklich auch ganz, ganz viel Pech. Da war ganz viel böses Turnover-Luck dabei, Fumbles, die nicht recovered wurden, Interceptions, die Garoppolo natürlich gerne wirft, aber die sich über die Saison irgendwann ausgleichen, weil da halt viele fluky Plays dabei waren. Und das ist in den letzten drei Wochen so ein bisschen zurückgekommen. Ne, das hat sich so ein bisschen eingependelt. Die Niners haben sicher besser gespielt, aber sie haben auch einfach etwas mehr Glück gehabt. Und das zählt in den NFL immer dazu. Ich habe etwas mehr Vertrauen in Garoppolo und in Kyle Shanahan, als ich es jetzt noch vor einem Monat hatte. Aber ja, ich weiß nicht. Ich meine, gegen Jacksonville zu gewinnen, das ist jetzt ist nicht die Kunst. Gegen die Rams zu gewinnen, ja gut, aber ich meine, du meintest schon, Pete Carroll ist Shanahans Daddy, aber Shanahan ist McVay's Daddy.
Das ist also, der ewige Kreis in NFC West übrigens. Weil dann ist auch noch Kingsbury McVay's Daddy, McVay ist Carroll's Daddy, das ist irgendwie so, es geht so im Kreis ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ist eine fröhliche Familie, ja. Aber ja, ich meine, die Niners sind auf jeden Fall verbessert und weiß ich nicht, es klingt wie so ein Trope-Alert, aber sobald du in die Playoffs kommst, kann sowieso alles passieren. Dann ist es sehr Matchup-basiert, ne? Aber ja, mal schauen, ich weiß nicht. Ich vertraue dieser Passing-Offense um Jimmy Garoppolo immer noch nicht wirklich und ohne Deebo Samuel gar nicht.
Ja, also erstmal, um das ein bisschen einzuordnen, ich tendiere ja auch dazu, die Niners immer so ein bisschen schlechter einzuschätzen, als sie sind, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich denke, es wird euch genauso gehen. Das eigene Team, da guckt man natürlich immer noch mal deutlich kritischer drauf als bei anderen Teams. Man guckt dann noch auf andere Teams. man sieht dann in der Red Zone, oh, da haben die und die schon wieder ein Big Play gemacht, weil die ganzen Three and Outs oder die ganzen schlechten Plays, die sieht man dann halt meistens nicht. Deswegen glaube ich, ist das auch so ein Phänomen, was jede Fanbase irgendwie so in sich trägt. Wenn man jetzt mal rein auf die Zahlen guckt, die 49ers sind nach DVOA Platz.
Ist das bei den Packers auch so?
Ja, gut, ja. Ja, gut. Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Sagt man auch so schön. Also. Aber also von den Leuten, mit denen ich mich hauptsächlich umgebe und die auch Fans anderer Franchises sind, habe ich das so mitbekommen. Deswegen glaube ich, man das gut im Menschen. Nein, um darauf zurückzukommen, die DVOA-Zahlen, da ist die Offense auf Platz 3 mittlerweile vorgerückt, die Defense auf Platz 10. Man hatte bislang so den 6 schwersten Schedule. Jetzt das, was noch vor allem ist angeblich stand jetzt der dritteinfachste. Also wenn man jetzt rein auf die Zahlen guckt, könnte man schon sagen, ja, die 49ers sind ein überdurchschnittliches Footballteam mit ordentlichen Chancen auf die Playoffs. Aber ich bin da auch bei James, dass es da einige Fragezeichen gibt. Die Offense lief jetzt die letzten Wochen deutlich besser. Kyle Shanahan hat da wieder viel mehr zurückgefunden zu seiner Erfolgsformel, die auch 2019 die Niners weit gebracht hat. Run the ball, einfache Pässe über die Mitte, lange Ballbesitzphasen und in der Defense wurde dann das Übrige getan. Man hat dann es auf einmal geschafft, wieder mal ein paar Turnover zu produzieren, ein paar Big Plays zu machen und das reicht dann einfach momentan, weil, wie James schon sagte, die Gegner jetzt auch nicht übermäßig stark waren. Dieser Rams-Sieg, der wurde ja sehr lange als sehr stark dargestellt. Jetzt so langsam sieht man auch, dass die Rams jetzt auch so ein bisschen wieder sich in der Regression befinden. Deswegen muss man abwarten und ich glaube, dass genau so ein Spiel wie gegen die Seahawks, die 3-8 stehen, wo man jetzt auswärts hinfährt, dass das genau so ein Spiel ist, wo man dann einfach den Charakter zeigen muss, sehen muss, ob das Team dem Ganzen wirklich gewachsen ist.
Und ja, das Playoff-Chance ist 70%, habt ihr gerade schon gesagt, nach 538. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass wenn das Team eben die Playoffs macht, dass die da was reißen werden? Weil, klar, James, du hast gesagt, ist natürlich theoretisch alles möglich, aber sind die wirklich gut genug für einen tiefen Playoff-Run in einer NFC, die ja in der Spitze eigentlich schon ziemlich gut besetzt ist mit den Rams, mit den Cowboys, mit den Cardinals, mit den Buccaneers und so weiter?
Ich würde sagen, das ist sehr Gamescript-abhängig. Wenn wir uns den 2019er Playoff-Run angucken, Ich mochte damals nicht, wie hart auf Garoppolo rumgehackt wurde. Einfach nur, weil Shanahan in der zweiten Spielhälfte teilweise einfach aus Spaß versucht hat, keinen einzigen Pass mehr zu werfen. Ich bin mir ein bisschen sicher, es ging ihm ja auch ums Prinzip. Aber trotzdem hat dieses Gamescript natürlich dazu beigetragen, dass du Jimmy Garoppolo aus so Must-Win-Situationen raushältst, ne? Aus klaren Passing-Downs. Denn ich meine, jeder Quarterback ist schlechter, wenn die Defense genau weiß, dass er passen muss und wenn die Defense genau weiß, dass er den Rückschritt aufholen muss. Ne? Da ist Russell Wilson also genauso schlechter zu seinem Normalzustand, aber dieser Drop-Off bei Jimmy Garoppolo ist nochmal deutlich größer. Und dieser Shanahan-Effekt, den wir in der Offense oft sehen, ne? dass du wirklich kreative Plays dabei hast, dass ganz viel durch Play-Action gelöst wird, dass ganz viel durch kreative Designs im Run-Game die gelöst wird, wie jetzt beispielsweise diese Deebo Samuel-Wunderwaffe, die er quasi jetzt kreiert hat in dieser Notphase der letzten Wochen. All das fällt weg, wenn du bei 3. und 10 bist und mit 2 Scores hinten liegst. Und wenn du mich fragst, halte ich es für möglich, dass die Niners was reißen? Absolut, absolut. Wenn sie wirklich früh in Front gehen und wenn sie, keine Ahnung, wenn das Spiel wirklich nach ihrem Willen verläuft, ne, wenn das in ihre Karten spielt, dann gibt es wenige Teams, die so ein Spiel besser über die Zeit bringen können als die Niners. Aber wenn das Spiel in die andere Richtung geht, gibt es auch, also sehe ich jetzt im Playoff-Feld von möglichen Teams, sehe ich deutlich mehr Teams, die sich da noch rausreißen könnten. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise dir das Spiel letzte Woche gegen die Vikings anguckst, ich vertraue Kirk Cousins und auch der Minnesota Offense deutlich mehr, als ich Jimmy Garoppolo vertraue, einen Rückstand aufzuholen. Das ist vielleicht pessimistisch, aber für mich ist es auch realistisch. Also, ja, das war keine Antwort, oder?
Ja, doch, eigentlich in gewisser Weise schon. Ich bin nur verwundert, wie pessimistisch du bei Jimmy Garoppolo eingestellt bist, weil wenn man jetzt nur mal auf seine Stats schaut, irgendwie, ich glaube Nummer 3 nach EPA pro Play zum Beispiel, also die Offense läuft schon, ich schaue klar nicht jedes Spiel der Niners an und deswegen kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob es dann wirklich auch daran liegt, dass er in Rückstand gerade so einen Drop-Off hat, aber meinem Gefühl nach ist es jetzt schon so, dass er die letzten Wochen eigentlich recht gut spielt und ich bin jetzt auch, weiß Gott, kein Garoppolo-Befürworter.
Ich sag's mal so, ich sehe deutlich mehr Accuracy als in den ersten Wochen. Ich weiß nicht, ob Lars es genauso sieht. Deutlich mehr Accuracy. Ich sehe auch, ich denke nicht, dass er die Turnover-worthy Plays abgestellt hat, also diese Plays, wo er den Ball einfach straight zu einem Linebacker wirft, die sind noch immer da. Er hat letzte Woche einfach einen Ball direkt zu Harrison Smith geworfen, als hätte er irgendwie Niners Trikot an. Also diese Plays sind nicht komplett weg. Mir kommt aber so vor, als hätte er die etwas reduziert und als würde er sich in der Pocket etwas wohler fühlen. Aber ich weiß nicht, Lars, was hast du dazu? Wir brauchen da vielleicht 4 Augen drauf.
Ja, was ich nur gerade noch sagen wollte, also was sehr, sehr wichtig ist, weil du es ja eben gesagt hattest mit den offensichtlichen Passing Downs und so, was auch dazu beiträgt, dass Garoppolo jetzt die letzten Wochen auch stärker wahrgenommen wurde, finde ich, ist, dass er sich vor allem auf Third Down verstärkt hat in meinen Augen. Ne? Also da waren viele Plays dabei, jetzt gegen die Vikings alleine, glaube ich, waren es 3 oder 4, wo bei Third Down, ob es 3. und 11 war oder auch 3. und 4, wo er wirklich gute Pässe geworfen hat über die Mitte mit viel Zip, mit guter Accuracy in Stride. Also das war die letzten Wochen schon doch deutlich besser als auch in den ersten Wochen, wo man dann auch wirklich immer nur kurze Drives hatte und so, weil eben genau diese Pässe nicht angekommen sind. Aber ansonsten bin ich bei dir. Also für mich ist Jimmy Garoppolo der gleiche Quarterback wie am Anfang der Saison. Er ist halt ein Quarterback, der mal Spiele hat, wo er 2-3 Touchdowns wirft und turnoverfrei bleibt. Und dann hat er aber auch mal Spiele, wo er nur einen Touchdown wirft, aber 2 Interceptions wirft und trotzdem 300 Yards wirft oder so. Also für mich, es gleicht sich halt über die Saison gesehen aus, ne? Also sowohl in der Offense als auch bei Jimmy Garoppolo. Er hat halt Spiele dabei, wo seine Stats ein bisschen besser aussehen, und er hat halt Spiele dabei, wo die Stats ja nicht so gut aussehen. Wenn man jetzt bloß auf die Stats guckt, ich weiß, das soll man natürlich immer nicht machen, vor allem nicht auf die Total Stats, aber allein seine, beispielsweise seine Touchdown-Interception-Ratio oder so, das ist schon genau das, was er über seine ganze Karriere gespielt hat. Und deswegen, glaube ich, braucht man da jetzt nicht viel noch mehr erwarten von ihm. Andererseits weißt du aber auch, was du an ihm hast, und du weißt auch, okay, du kannst solche Spiele mit ihm gewinnen und kannst auch, ja, vielleicht in den Playoffs dann, wenn das Spiel so nach deinem, ja, also so wie es laufen soll, läuft, auch dann für sich entscheiden.
Gut, halten wir fest, wenn alles so läuft, wie es die Niners möchten, dann werden sie in den Super Bowl kommen. mal schauen. Dann gibt's ja noch dieses eine, da wollte ich mit euch auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, diese eine leidige Debatte unter 49ers-Fans, gerade diese Saison, mit der Jimmy Garoppolo versus Trey Lance-Diskussion. Vor kurzem kam ja jetzt auch diese Meldung von Ian Rapoport raus, diese eine Beatwriter, Grant Cohn heißt er, glaube ich, auch bei der PK dann eine Nachfrage sozusagen verbreitet hat, dass man eben Jimmy Garoppolo nach der Saison traden will und eben ja wahrscheinlich dann Trey Lance voll übernehmen soll. Und mein kurzes Take dazu, dann könnt ihr gerne eure Meinung dazu kundtun. Also ich mir gefällt das ganze Handling nicht so ganz. Da werdet ihr mir vielleicht auch zustimmen. Also wahrscheinlich der James eher noch. Aber ich denke halt irgendwie, also ich glaube halt nicht, dass die 49ers dieses Jahr den Super Bowl gewinnen werden. Und ich glaube auch nicht, dass sie einen wirklich tiefen Playoff-Run machen werden. Und ich verstehe daher nicht ganz das Argument, dass man Jimmy Garoppolo die ganze Saison startet. Insbesondere ja zu dem Zeitpunkt, wo er da ein bisschen geschwächelt hat oder die Offense ein bisschen geschwächelt hat, dass man da nicht den Wechsel gemacht hat. Also ich kann es mir irgendwie nur so erklären, dass Kyle Shanahan halt glaubt, dass er, und das ist vielleicht auch so, ist wahrscheinlich auch so, also das kaufe ich, denke ich auch, dass er mit Garoppolo einfach eine größere Chance hat, erfolgreich zu sein, und da jetzt quasi die Entwicklung von Trey Lance hinten anstellt. Und ja, Coaches in der NFL unterliegen da auch ein bisschen anderen Zwängen jetzt als wir Fans. Also die Coaches, die müssen gewinnen und denken daher auch vielleicht in anderen Mustern als Fans, wie wir jetzt, die da langfristiger, sage ich jetzt mal, denken. Aber wie seht denn ihr das? Und wir können auch gerne nochmal auf dieses Argument eingehen, dass dieser Mahomes-Weg in Anführungsstrichen jetzt gewählt wird, dass man jetzt ein Jahr den Rookie-Quarterback sitzen lässt. Dass das jetzt der richtige Weg ist, das bezweifle ich. Insbesondere, weil Trey Lance ja eigentlich dann schon seit 2 Jahren sitzt. Deswegen, ja, haut mal eure Meinung raus.
Lars, fang mal an, ich mag nicht immer anfangen.
Ja, kann ich gerne machen. Also ich muss sagen, also Henry, du hast gerade schon viele Aspekte genannt, die auf jeden Fall wichtig sind, die man da beachten muss in der Debatte. Ich war nach diesem Losing-Streak wirklich komplett auf der Seite zu sagen, gut, das reicht, setzt Jimmy Garoppolo auf die Bank, trade ihn meinetwegen für einen 5th-Runden-Pick weg, gibt Trey Lance seine Zeit, sich zu entwickeln. Das ist auch den Spielern gegenüber unfair, die jetzt hier lange Verträge unterschrieben haben, ihre Zeit noch zu verschwenden mit einem Medicore-Quarterback, der vielleicht maximal leicht überdurchschnittlich ist, aber du hier trotzdem jetzt sogar diese Spiele anfängst zu verlieren, die du eigentlich gewinnen müsstest. Kyle Shanahan hat mich dann eines Besseren belehrt. Er hat dann wirklich diesen Turnaround geschafft, woran ich wirklich nicht mehr geglaubt habe. Also er wirkte auf mich wirklich nach diesem Cardinals-Colt-McCoy-Spiel wirkte er auf mich ratlos, keine Antworten mehr zu haben. Ich war wirklich total überzeugt davon, dass das Cardinals-Spiel schon das Spiel ist, wo es da mal Klick machen muss, wo die Mannschaft dann mal so einen Statement-Sieg raushaut. Dass das dann eine Woche später gegen die Rams passiert, da war ich wirklich überhaupt nicht überzeugt von. Ich habe das Spiel nicht mal live angeguckt, weil mir der Schlaf zu wertvoll war. Und seitdem muss ich das leider so ein bisschen, also was heißt leider, ich sehe mein Team ja gerne gewinnen, aber da muss ich meinen Take ein bisschen zurückziehen. Da hat Kyle Shanahan wohl doch bisschen besser das Ganze evaluiert als wir Fans. Er hat aus dem Team dann jetzt doch scheinbar dieses letzte bisschen rausgekitzelt, weshalb ich die Entscheidung jetzt doch mehr nachvollziehen kann. Ich glaube, so wie Jimmy Garoppolo gerade spielt, ist es durchaus möglich, in die Playoffs zu kommen. Das war Kyle Shanahan halt auch bei einem Rekord von 3-5 bewusst. Und ja, dann ist es eben so. Ich glaube, Coaches denken dann so, wie du gerade gesagt hast, wenn man einmal in den Playoffs ist, ja mein Gott, ne, warum soll man dann nicht noch weiterkommen? Und wenn man dann da ist, warum soll man es nicht versuchen? Die 49ers haben die Playmaker eigentlich auf beiden Seiten des Balls. Und wenn es dann mal sehr, sehr gut läuft, klar, das sind viele Events, dann kannst du eben mal wie 2019 bis in den Super Bowl kommen. Ich glaube, genauso hat Kyle Shanahan gedacht. Ich kann es ihm mittlerweile nicht mehr allzu übel nehmen. Ich glaube, er hat auch ein bisschen mehr Ahnung als wir. Deswegen will ich ihm das mal zugestehen. Andererseits, dazu noch ganz kurz zu Trey Lance. Ich glaube, es ist die absolut richtige Entscheidung, dann auch nicht mehr mit Jimmy Garoppolo weiterzumachen. Ich glaube, das ist ihm auch bewusst. Ja. Ich glaube, das ist dann auch letztendlich gut so, dass das Team das auch weiß, dass er selber das weiß. So kannst du einen klaren Cut machen. Ich finde es auch in Ordnung, dass das schon recht früh kommuniziert wird. Ich glaube, das tut dem Teamgefüge jetzt irgendwie auch keinen Abbruch. Ich glaube, alle wissen das, alle spielen für den Erfolg und ordnen sich da unter. Und ja, ich bin fein damit, wenn das jetzt bis zum Saisonende so weiterläuft, wenn man eben weiß, dass danach wirklich Schluss ist mit Garoppolo.
Ja, ich sag mal so, jetzt einen Wechsel zu unternehmen oder auch beim Stand von 3-5 ist immer eine katastrophale Sache. Das ist ja quasi, was wir, ich glaube, jedes Jahr bei bestimmt zwei Teams bemängeln, dass die den Rookie-Quarterback ziehen. Ja. Irgendwie kommunizieren, die wollen den sitzen lassen, die wollen den warten lassen. Setzen da irgendeinen Andy Dalton hin, der die ersten vier Spiele verliert und dann wird der Rookie doch ins kalte Wasser geworfen, ohne dass er ein Trainingcamp als Nummer 1 hatte, ohne dass er irgendeine Chemistry aufgebaut hat mit den Startern. Er spielt ja nur mit den Backups quasi, ne? Ohne dass er wirklich Zeit hatte, sich an dieses ganze NFL-Dingens zu gewöhnen. Das heißt, ich bin froh, dass es jetzt vorbei. Ich meine, hättest du mich damals gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, mir scheißegal, spiel einfach Trey Lance. Die Saison geht nirgendwo hin. Wir müssen ihm die Spielpraxis geben und auf dem Platz lernt er vermutlich mehr als auf der Bank. Und das ist auch tatsächlich mein grundsätzliches Take, wenn ich das mal so böse verallgemeinern darf, dass ich eher daran glaube, dass Rookie-Quarterbacks auf dem Platz lernen, als dass die auf der Bank lernen. Weil wenn Quarterbacks auf der Bank lernen, dann wäre Colt McCoy ein großartiger Quarterback, der die halbe NFC West zerstört. Wait, das ist er.
Ups.
Ah, uff. Ich muss übrigens Credit geben, der kommt von Lars. Den hat Lars mir irgendwann auf Twitter geschrieben und ich habe hart gelacht darüber.
Ja, ich fand den auch nicht schlecht, muss ich auch sagen. Ja, danke. Ich nehme die Lorbeeren. Ja, ich nehme
die. Colt McCoy zerstört Seahawks und 49ers, weil er so lange auf der Bank hatte, Zeit hatte zu lernen. 13 Jahre, ich meine. Das kommt nicht von ungefähr. Nein, aber zurück jetzt ganz ernsthaft. Ich persönlich halte es eher für sinnvoll, dass du nur Quarterbacks versuchst, Zeit auf den Platz zu geben, dass du nicht versuchst, irgendein Hin und Her zu spielen mit wir lassen erst einen Veteran starten und wenn es ganz böse kommt, dann werfen wir ihn doch ein. Weil ich sehe das dann auch eher so wie, oder ich sag's mal so, ich schaue mir jetzt Justin Fields an und ich sehe, wie ein Quarterback, der am Anfang oder in seinen ersten Spielen absolut katastrophal ausgesehen hat, ne? Und ich meine, er hat auch kein Training Camp bekommen als Starter oder so. Die Bears haben dieses gleiche seltsame Spiel auch gespielt, was ich immer wieder nicht ganz verstehen kann. Aber Justin Fields sah in seinen ersten Spielen katastrophal aus. Also wirklich furchtbar. So, dass einige Schreiberlinge sich schon meiner Meinung nach auch mit ein bisschen Berechtigung Gedanken darüber gemacht haben, wenn ein Spieler in seinen ersten Spielen so katastrophal aussieht, wie oft in der Vergangenheit hat es dann doch geklappt? Aber wir haben gesehen in den letzten Wochen, es hat sich deutlich verbessert. Er spielt jetzt nicht auf einem Niveau, dass du sagen kannst, er ist einer der besseren Quarterbacks der Liga und nicht mal auf einem Niveau, wo du sagen kannst, er ist ein durchschnittlicher NFL-Quarterback. Aber du siehst eine klare Steigerung. Du siehst, dass seine innere Clock, also das zum Beispiel das Verhalten in der Pocket, das Verhalten, dass du merkst, wann das Play vorbei ist, ne? Das, was wir bei Russell Wilson jetzt manchmal noch nicht sehen, wenn ich mir den Seitenhieb erlauben darf.
Das würde er nie
aber
lernen.
Du merkst, dass ich. Nee, ich glaube auch nicht. Aber du siehst, dass sich das einfach deutlich weiterentwickelt hat. Und das ist für mich der Case, den ich mir für einen Rookie Quarterback wünsche. Dass du ihm auch zutraust, sich durch schwere Situationen durchzuarbeiten, ne? Denn negative Momente werden früher oder später sowieso kommen. Und du kannst den Quarterback davon nicht beschützen. Du kannst nicht sagen, Trey Lance wird in seinem ersten Jahr auf der Bank sitzen und dann wird er etwas besser werden und dann wird er im Jahr 2 durchstarten und keine negativen Momente haben und nicht verunsichert werden und dann können die Niners ihn nicht brechen. Das ist Kindergartendenken und das wird nicht funktionieren. Und es hat natürlich seine Berechtigung, dass Kyle Shanahan sagt, wir wollen ihm kein komplettes Jahr geben und wir wollen diesen Drahtseilakt schaffen zwischen competen mit Jimmy Garoppolo und gleichzeitig den Rookie auf der Bank anlernen. Das ist ein sehr feiner Faden, wenn man so sagen möchte. Das ist ein schmaler Grat. Ich persönlich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weil ich sehe nicht, dass die 49ers ein so gutes Team mit Garoppolo sind, dass sie in den Playoffs ernsthaft das reißen können. Ne? Wenn du dich mit dem Wildcard ausbegnügst und sagst, okay, wir sind in die Playoffs gekommen, dann ist das schön, aber das ist für mich keine erfolgreiche Saison.
Ja, das ist der Punkt, ja.
Also, genau.
Sehe ich halt auch so. Also, was will man jetzt mit einer Wildcard-Playoff-Teilnahme? Vielleicht kommt man auch in die Divisional Round, ist dann halt raus, aber es geht ja darum, langfristig mit Trey Lance zu gewinnen in der NFL und eben die Möglichkeit zu bieten, dass er sich bestmöglich entwickelt, damit er halt in den nächsten Jahren sich hoffentlich aus Niners Sicht zu einem, sag ich mal, Top 5 Quarterback zum Beispiel entwickelt. Ne? Das ist halt das Riesenargument, aber das ist immer schwierig, also weil da halt Coaches, glaube ich, wirklich anders denken als wir.
Ja, und es ist auch, einmal kurz noch, es ist, ich meine, natürlich wird jetzt gerne das Patrick Mahomes-Beispiel gebracht, ne? Patrick Mahomes saß ein Jahr auf der Bank und er ist ein großartiger Quarterback. Wir wissen nicht, ob Patrick Mahomes nicht im ersten Jahr auch schon gut gewesen wäre, ne? Das ist, also, wir haben immer nur eine Seite der Medaille und wir können nicht zurückgehen und schauen, wie es anders wäre, ne? Natürlich ist das ein Beispiel, das gerne gebracht wird, aber wir wissen nicht, wie es anders wäre. In die andere Richtung ist es natürlich genauso. Wenn du dir Quarterbacks anguckst, die komplett verbrannt wurden, wenn du dir anguckst, Josh Rosen, hätte der ein Jahr auf der Bank gesessen, vielleicht wäre er genauso furchtbar gewesen. Wir wissen es aber nicht.
Ja, was ich noch sagen wollte, also es ist halt auch, also was ich glaube, erstmal Kyle Shanahan muss man dazu sagen, wenn man das Spiel sieht gegen Arizona, scheint er Trey Lance wirklich noch nicht allzu viel zu vertrauen, was jetzt so sein normales Gamescript angeht. Ich glaube, es ist, was die beiden Quarterbacks angeht, auch ziemlich schwer, da dem restlichen Team irgendwie eine vernünftige Balance zu geben, welche Offense man jetzt spielt, weil ich glaube schon, dass die Offense unter Trey Lance nochmal sich deutlich differenzieren würde von dem, was da jetzt mit Jimmy Garoppolo gespielt wird. Da so zwei ziemlich verschiedene Playbooks dann aufzuziehen, glaube ich, ist gar nicht mal so einfach. Und interessant war dahingehend auch, was Kyle Shanahan jetzt auf einer Pressekonferenz gesagt hatte, bezogen darauf, warum er Trey Lance auch während der Spiele jetzt gar nicht mehr bringt. Das war ja die ersten Spiele auch anders, da hat er ihn ja immer mal in verschiedenen Packages aufs Feld gebracht. Und das fand ich wirklich aufschlussreich. Da hat er nämlich gesagt, dass es ihn selber aus dem Playcalling-Rhythmus irgendwie ein bisschen rausbringt, wenn die Defense plötzlich was ganz anderes zeigt, wenn dann eben Trey Lance auf dem Platz ist. Und dass es ihm selber deutlich mehr geholfen hat, eben, dass er weiß, dass er Jimmy Garoppolo auf dem Platz behält, dass er eine gewisse Kontinuität hat, dass er Plays spielen kann, die immer in den gleichen Formationen gespielt werden, dass er eben Looks hat von der Defense, wo er Entwicklungen erkennen kann, wo er dann welche Spots auch attackieren kann. Das mag vielleicht für viele ein bisschen dämlich klingen. Ich habe auch das gelesen und dachte, gut, halte ich jetzt für nicht so einfach vertretbar, aber wenn das Kyle Shanahan wirklich so denkt und so meint, glaube ich, kann man dem Ganzen auch ein bisschen Kredit anhängen. Deswegen, das auf jeden Fall ein sehr interessanter Take dazu gewesen. Und was ich eben auch sagen wollte, dass er eben Trey Lance, wenn man das Spiel gegen Arizona, um da nochmal drauf zurückzukommen, sieht, einfach, glaube ich, auch noch nicht anvertraut, irgendwie 20, 25 Dropbacks im Spiel zu machen. Ne? Also er hat ihn, glaube ich, 16 Mal als Runner eingesetzt insgesamt. Und wenn er eben wirklich einfach noch nicht so weit ist und die das auch im Training merken vielleicht die anderen Spieler, ist es vielleicht schwierig zu verkaufen, dann zu sagen, gut, wir schenken die Saison weg, lassen unseren Rookie-Quarterback lernen, ganz abgesehen davon, dass wir gar keinen First-Round-Pick haben und ich mich gar nicht darüber freuen könnte, dass wir früh picken.
Ich fühle dich gerade so, Lars, also ich fühle es mit dem First-Round-Pick.
Ja.
gut, Alles klar, dann würde ich dir sagen, bevor wir jetzt dann zum Spiel kommen, noch ganz kurz eine Sache. Ich hatte aus Spaß ja in den Chat reingeschrieben, jetzt vor dem Hintergrund, dass die Niners jetzt mit Shanahan ja eigentlich einen Losing-Record haben und eigentlich nur diese eine gute Saison hatten. Dass aber noch der Richtige ist für die von den Niners. Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Die Offense ist ja jetzt auch gerade diese Saison Nummer 3 nach Expected Points Added zum Beispiel, von dem her. Ja, es ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber Lars, du meintest dann, du hast da ein, zwei Sachen dazu gelesen, die ganz spannend zu erzählen wären.
Ja, genau, das eine war das, was ich gerade schon erzählt hatte, eben seine Playcalling-Tendenzen, die da irgendwie so ein bisschen, glaube ich, anders sind als die, die man so sich vorstellt eines Headcoaches oder auch eines Offensive Coordinators. Ich fand das schon sehr interessant, wie er da an Spiele rangeht und dass man da auch so einen gewissen Einblick dann bekommt, dass das er sich selber irgendwie als Playcaller, als Person da so ein bisschen aus der Ruhe bringen lässt und dass er da so eine gewisse Kontinuität braucht. Das fand ich einfach wirklich einfach mal was Neues, auch cool zu hören von einem NFL-Coach. Und ja, andererseits gibt es bei ihm immer noch so ein paar Flaws, die er hat. Ich glaube, da reden wir jetzt auch schon seit Jahren drüber. Es geht einfach viel um auch In-Game-Decisions, um Fourth-Down-Entscheidungen, die man da bei ihm oft nicht so nachvollziehen kann. Das sind alles so Gründe, die halt schon seit mehreren Jahren jetzt so sind. Ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie ändern wird. Die 49ers haben zwar auch eine Analytics-Abteilung und sowas alles, aber ich glaube, da ist Kyle Shanahan in seinem Kopf einfach immer noch ein bisschen, ja, konservativ will ich nicht sagen, aber er ist halt einfach da noch ein bisschen von der alten Schule.
Mal ganz kurz, redest du jetzt gerade über Kyle Shanahan oder Pete Carroll?
Ja gut, bei Pete Carroll, weiß nicht, der hat ja auch immer noch das Alter dann dafür für solche Entscheidungen. Das muss man immer auch noch sagen.
Ja, weil bei Kyle Oldschool, der ist auch einfach old.
Richtig, und bei Kyle Shanahan, da hat man immer noch so die Hoffnung, ne? Der ist ja eigentlich einer von der jüngeren Generation, aber das scheint, weiß nicht, wie es du siehst, James, aber ich habe nicht mehr so die Hoffnung, dass er dahingehend sich irgendwie zum Positiven entwickelt. Das wirkt alles auf mich immer so, wie gesagt, also Bauchgefühl. Manchmal denkst du, oh, das ist ja wirklich jetzt hier eine Big Decision, zum Beispiel gegen die Rams, als er da von 4. und 5 kurz hinter der Mittellinie gegangen ist und man den Touchdown macht, nur um dann 2 Spiele später oder 1 Spiel später gegen die Jaguars von beim 4. und 1 nach einem 13-Minuten-Drive ein Field-Goal zu kicken. Also das ist irgendwie alles ziemlich random.
Ja, ich sag's mal so, ich halte Kyle Shanahan für einen sehr guten Playcaller. Ich halte ihn nicht für einen sehr guten Headcoach. Das ist halt leider ein Unterschied. Und Kyle Shanahan wurde dafür angeheuert, dass er ein sehr guter Playcaller sein soll. Und er hat genau das gebracht und nicht viel mehr. In-game Decision-Making ist oft fragwürdig, ja. Mir kommt es auch ganz oft so vor, als ob er gegen schwächere Teams auf Nummer sicher geht, ne? Dieser Field-Goal-Kick bei 4. und 1, wo ich auch schon wieder aus dem Fenster springen wollte in meinem Kellerzimmer. Das war, ja, und aber andererseits gegen gute Teams spielt er dann teilweise unglaublich aggressiv. Der geht gegen die Rams, ich glaube an der 40 für den 4. und 5 oder so. Also gegen gute Teams scheint er dann wirklich viel auszupacken, viel Risiko zu gehen, weil er glaubt, da braucht er es wirklich, ne? Und genau so hält er sich dann auch mit der Run-Pass-Balance. Er versucht quasi gegen die Jaguars das Spiel dann komplett zu pounden, was halt funktioniert. Das sind halt die Jaguars und Urban Meyer ist halt Urban Meyer. Möge er der NFL lange erhalten bleiben. Aber das sind halt nicht so Dinge, die einem, die einen dann halt wirklich wurmen als 49ers-Fan. Und was ich noch einmal ganz kurz sagen möchte, diese Headcoach-GM-Kombination, wo der Headcoach mehr Power hat, ich bin komplett out. Also ich bin völlig raus, was diese Konstellation angeht. Ich halte das für eine absolute Katastrophe. Jeder versucht, Bill Belichick nachzumachen, wobei Bill Belichick ein deutlich besserer Headcoach ist, als er GM ist. Also ich weiß nicht, wieso man da das Patriots-Modell als Vorbild nimmt, weil auch das Patriots-Modell funktioniert medium gut. Ich meine, man schaut sich bitte die Zweit- und Drittrunden-Picks der Patriots die letzten 10 Jahre an. Ist es so oft Katastrophe dabei passiert. Und dass du einem Headcoach die Personalmacht über den Draft gibst oder ich sag mal das letzte Wort gibst. Natürlich sind das alles kollaborative Entscheidungen, ne, die bei den 49ers getroffen werden. Aber trotzdem, du hast einfach bei den 49ers auch viel zu oft gesehen, dass sich der Headcoach dann in irgendwelche Spieler verliebt, dass er dann kurzfristig denkt, wie passt dieser Spieler in unser Roster nächste Saison rein, wie gewinnen wir mit diesem Spieler nächste Saison the Championship oder so. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin da wirklich kein Freund von. Und ich hoffe,
Ich hoffe, Shanahan bleibt den Niners erhalten, weil ich mag wirklich, was er offensiv abliefert. Das Niners-Team macht Spaß, es frustriert mich oft, aber ja, wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen an mir. Aber dieses Konstrukt von zwischen John Lynch und Kyle Shanahan, ich bin da kein Fan von.
Ich muss auch sagen, ja, man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Ich würde Carroll gegen Shanahan in a heartbeat traden, also wirklich. Das nur mal dazu. Lars, hast du noch was Takes dazu? Wenn nicht, würde ich sagen, gehen wir mal weiter und schauen mal wirklich auf das Spiel.
Nee, können wir gerne machen. Ich lasse das gerne so stehen, was James gesagt hat.
Gut, für alle gelangweilten Seahawks-Fans, die sich nicht für die 49ers interessieren, sorry, es musste jetzt sein. aber echt mal cool, jetzt mal Einblicke von euch zu bekommen, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer auch für mich irgendwie auch bereichernd, muss ich sagen. Seahawks gegen 49ers, wie gesagt. Wollen wir mal einfach mal so auf die Matchups gucken. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, hast du gerade geschickt, James, Adrian Peterson möchte einen Championship gewinnen. Habt ihr schon Angst vor dem Run-Game der Seahawks?
Ich bin böse verängstigt, ja.
Ja, also wenn nicht, können wir gleich mal direkt schauen auf das Matchup Seahawks Offense gegen Niners Defense. Ich wiederhole mich gefühlt von Woche zu Woche, wenn ich über die Seahawks Offense rede. Weil eigentlich müssten die Shots auf Metcalf, auf Lockett kommen. Metcalf kriegt ja auch, seit Wilson jetzt wieder da ist, chronisch so wenig Targets. Ich sehe aber jetzt bei euch zum Beispiel, bei den Niners, keinen Cornerback, der beide konstant aus dem Spiel nehmen kann. Wen sollten die Seahawks da am ehesten attackieren? Ich würde jetzt mal auf Josh Norman tippen, wenn ich so durch Niners Twitter durchschaue, dass der irgendwie die Schwachstelle ist.
Oh ja, Josh Norman, das ist ein Highlight. Das sagt ja auch ganz viel über die Personalplanung der Niners. Es ist Wahnsinn. Die Niners sind mit Jason Verrett, der letztes Jahr wirklich gut gespielt hat, in die Saison gegangen. Das war aber auch die erste Saison in den letzten 15 Jahren, wo er fit war tatsächlich. Mit dem haben die als Starting Cornerback geplant. Dazu gibt es K1 Williams, der solide ist als Nickel, und Emmanuel Mosley, der solide ist, mehr oder weniger. Der ist jedes Jahr solide, bis er gegen DK Metcalf spielt. Ich weiß nicht, ob es dieser physische Stil ist, der ihn jedes Mal wieder fertig macht, aber ist es, also gegen die Seahawks, das ist dann immer ein wirklich kritisches Spiel. Mhm. Josh Norman, mir muss irgendjemand erklären, wieso Josh Norman noch auf dem Roster ist. Ich weiß nicht, Lars, was du da... Also, es macht mich wirklich fertig. Josh Norman ist großartig darin, Fumbles zu forcen. Und er ist grauenhaft in allem anderen. In allem anderen. Er bekommt jedes Spiel 2 Pass Interference Penalties. Und könnte noch deutlich mehr bekommen. Dazu 1-2 Holdings. Dazu siehst du auch voll oft, dass es immer wieder Kommunikationsfehler gibt. Es ist nicht so, dass Josh Norman jetzt dieser savvy Veteran ist, der da hinten die Leute rumdirigiert und die ganzen Defensive Schemes verinnerlicht hat wie Richard Sherman, als der vielleicht 1, 2, 3 Schritte verloren hat. Nein, Josh Norman ist einfach konstant an der falschen Stelle, klammert irgendwelche Leute, als wären wir beim Ring, und forciert halt jedes zweite Spiel ein Fumble, sodass wir uns alle wieder freuen, was für ein großartiger Spieler Josh Norman ist und was für einen genialen Impact dieses Signing hatte. Also, ich bin völlig ratlos.
Vergiss nicht die Personal Foul Flagge gegen die Cardinals, als wir, glaube ich, einen Third oder Fourth Down hatten und er da irgendwie auf einmal eine kompletten Dieven-Anfall hatte und dann den Cardinals einen neuen First Down gebracht hat. Also da dachte ich, also da hätte ich wirklich gedacht, die entlassen sie ja am nächsten Tag. Ist aber nicht passiert. Also
in der Halbzeitpause am besten. In der Halbzeitpause.
Er wurde einfach gebencht, immerhin.
Aber einfach geh. Das ist Wahnsinn.
Ja, aber das, okay, das spricht auch Bände für die restliche Cornerback-Depth-Chart der Niners. Also, also um darauf zurückzukommen, das Matchup ist auf jeden Fall das Richtige, was die Seahawks suchen müssen. Also die 49ers-DBs sind bis auf Quan Williams und die Safeties mit Jacquizz Kitard und Jimmy Ward auf jeden Fall sehr anfällig. Also ich glaube, viele Receptions wird es gar nicht geben gegen Josh Norman, aber du brauchst nur halt in deren Richtung werfen. Und wie James schon richtig sagte, da gibt es ein bisschen griechisch-römisch und halt einen neuen First Down und im besten Fall gibt es 50 Yards. Also das ist gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo das wirklich abgrundtief schlimm war, wo es da ewig viele Yards gab. Ich weiß nicht, ob Colts oder so. Wo Carson Wentz hat jeden Ball unterworfen, aber trotzdem jedes Mal einen First Down bekommen.
Meine Güte, Carson Wentz ist die Reinkarnation von Joe Flacco, noch bevor Joe Flacco das Zeitliche gesegnet hat. Es ist Wahnsinn. Es gibt Leute, die denken ernsthaft, keine Ahnung, Carson Wentz wäre ein großartiger Quarterback, nur weil er jedes Mal den Ball steil in die Luft wirft und hofft, dass irgendein Defender irgendwas Dummes macht.
Er macht das.
Das ist so mein Pet-Peeve.
Ja, er macht das, glaube ich, wirklich absichtlich inzwischen. Also wenn ich bei Red Zone reinschalte und dann der Switch zu einem Colts-Spiel kommt und da irgendein Big Play ist, dann ist es eigentlich in jedem zweiten Fall ist es irgendein Defensive Pass Interference, wo Carson Wentz den Ball unterwirft.
Er ist einfach Teamplayer und guckt nicht auf persönliche Stats. Das ist mein Take dazu.
Ja, alle Fantasy-Owner ärgern sich da wahrscheinlich dann immer, dass defensive Pass-Interference da nirgendwo mit reinzählen. Gut, spielt ihr eigentlich viel mit zwei tiefen Safeties?
Machen die Niners schon wieder ein bisschen öfter tatsächlich, ja. Also jetzt, wo Jimmy Ward und Jacquarski Tartt wieder beide fit sind, sieht man diese Looks wieder ein bisschen öfter. Klappt auch ganz gut, bezogen darauf, jetzt keine Big Plays zuzulassen. Ist auch, glaube ich, die Herangehensweise jetzt für das Spiel am kommenden Sonntag. Ja, also man wird versuchen, diese Big Plays eben rauszunehmen. Dieses Bend Don't Break, was unter Robert Saleh immer ganz gut funktioniert hat auch, muss man ja sagen, dass man das auch gegen die Seahawks versucht zu spielen, dass man Wilson dazu zwingt, im kurzen Game, im Intermediate Game dann kommen zu müssen, wo er jetzt die letzten Wochen oder auch immer schon jetzt nicht der allerbeste Quarterback war. Deswegen glaube ich, sind das so wirklich die Approaches, die Niners machen werden. Und ja, man muss natürlich gucken, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, die personellen Ausfälle auch auf Seiten der Niners Defense mit Fred Warner und Dre Greenlaw auf der Linebacker-Position. Die machen genau diesen Approach natürlich ein bisschen schwieriger, eben weil du da deine zwei besten Coverage-Linebacker mit Greenlaw und Warner eben draußen hast und mit Azeez Al-Shaye, der wirklich stark spielt die letzten Wochen und auch diese gesamte Saison, aber der eigentlich nur der dritte Linebacker vor der Saison war, der da jetzt die Verantwortung hat, neben Marcel Harris, der mal ein Safety war, und Flanagan Foles, und sich jeder fragt, wer ist das, glaube ich, kann das schon zum Problem werden.
Okay, also Fred Warner ist raus, sagst du gerade, ich wusste das jetzt nämlich noch gar nicht.
Ja, der dürfte ausfallen, der sollte erst gegen die Bengals wieder zurückkommen, meine ich, ja.
Ja gut, und ich meine, Jimmy Ward spielt ja eine ganz gute Saison. Es gibt ja noch diesen einen Rookie, Tula Noah Hufanga, heißt der irgendwie ganz wild. Late Round Safety als Rookie, der spielt, ist der nicht auch Starter? Ich habe nämlich gehört, dass der auch ganz ordentlich zumindest spielt.
Ja, der wird immer so reinrotiert in drei Safety Packages. Das ist eher so ein Strong Safety, der athletisch ein bisschen limitiert ist. Aber also das, was die Niners von ihm fordern, das ist halt wirklich ganz okay, ne? Der wird jetzt nicht in Man-to-Man-Coverage irgendwie irgendein Slot-Receiver covern oder so, das ist einfach wirklich nicht, was ihn stark macht, aber der ist schon ganz okay. Ich glaube übrigens, dass die Ausfälle im 49ers Linebacker-Core, ich glaube, Coverage ist da ehrlich gesagt noch das geringere Problem, ne? Natürlich ist Coverage der Teil, der wichtiger ist, aber was ich teilweise gesehen habe von Azeez Al-Shaye sind extrem viele verpasste Tackles, und was ich gesehen habe von Flanagan Foles und grundsätzlich Marcel Harris, einfach weil er nicht den Körpertyp eines Linebackers hat, ist, Blocks zu stacken gegen den Lauf ist halt wirklich ganz schwierig, ne? Da sind teilweise riesige Lücken aufgerissen worden, einfach weil die beiden nicht die Physis mitbringen. Ich glaube, Flanagan Foles ist auch konvertierter Safety aus dem College. Vielleicht sehen wir doch eine Adrian Peterson Resurgence.
Ja, wie gesagt, also ich würde es nicht ausschließen, dass die Seahawks auf Early Downs viel Adrian Peterson bringen, falls er denn wirklich spielen sollte. Und falls die Niners jetzt auch viele leichte Boxes bringen, dann würde ich Pete Carroll gar nicht mal so stark verübeln, falls sie das dann auch annehmen. Mal gucken, wie sich das entwickelt, weil wir jetzt noch gar nicht so stark aufs Rangehen der Seahawks geguckt haben. Aber wie gesagt, die O-Line der Seahawks ist halt dieses Jahr auch eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. So eine Top 20 oder so, keine Ahnung. Ansonsten, wie ist es bei euch im Pass Rush? Also Nick Bosa spielt ja wieder eine relativ gute Saison, hat glaube ich jetzt irgendwie schon 10 oder 11 Sacks oder was? Echt krass eigentlich. Top 10 Edge Rusher meiner Meinung nach auch diese Saison wieder. Und ich glaube, das wird halt dann gegen Duane Brown oder Brandon Shell, gerade Brown, der überhaupt keine gute Saison spielt und da das Alter jetzt irgendwie mal schön zu spüren bekommt, das wird, glaube ich, relativ mies für die Seahawks. Oder habt ihr da noch andere Edge-Rusher oder Pass-Rusher? Wie macht sich eigentlich Kinlo? Der ist verletzt gerade, oder?
Schwierig. Ich glaube, Javon Kinlo wird dieses Jahr gar nicht spielen. Das ist mein letzter Stand dazu. Wir haben Nick Bosa, der wirklich eine grandiose Saison spielt. Es ist krass, nach einer so schweren Knieverletzung so zurückzukommen. Eric Armstead, der in der Mitte meistens 3-Technik spielt, spielt auch also wirklich, wirklich stark. Fliegt ein bisschen unter dem Radar, weil du als Interior Lineman natürlich nicht die Stats auflegen kannst, die jetzt die ganze Welt sehen wird. Aber die Niners suchen tatsächlich so nach einem Gegenüber für Nick Bosa. Da hat man noch niemanden wirklich gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob, also ich glaube, Dee Ford könnte diese Woche aktiviert werden. Ich weiß nicht, ob das schon so abgesegnet ist. Ich weiß, er hätte letzte Woche theoretisch auch schon können. Da haben sie ihn noch auf IR gelassen. Samson Ebukam, der vor den Niners vor dieser Saison verpflichtet wurde, ist bisher relativ unauffällig und diese eine Person, Charles Omenihu, glaube ich, die von den Texans getradet haben, der hatte letzte Woche einen guten Runstop, aber ich glaube, das war so ziemlich das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Also es fehlt ein effektiver Counterpart zu Nick Bosa. Das würde der Defense auf jeden Fall weiterhelfen. Aber Lars, ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Verletzungsupdates? Weißt du, ob Dee Ford spielen wird?
Ich weiß nur, dass Dee Ford gestern auf jeden Fall nicht trainiert hat. Also er müsste jetzt ja, glaube ich, dann, also heute oder morgen dann trainieren, damit sie ihn aktivieren könnten, glaube ich. Also ich habe jetzt nichts in beide Richtungen gehört, aber Tendenz, wenn er nicht trainiert hat und jetzt auch noch nicht aktiviert wurde, eher nicht. Aber sonst bin ich völlig bei dir. Also die Niners bräuchten da auf jeden Fall noch einen zweiten neben Nick Bosa, der für seine Verletzungshistorie, da ja alles im Knie kaputt war, einfach eine fantastische Saison spielt. Glaube ich, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Aber der Rest in der D-Line ist halt so ein bisschen ein Problem, ne? Also in der Inside-D-Line, dadurch, dass Javon Kinlaw jetzt Season-Ending raus ist, schon seit ein paar Wochen, hast du halt im Running-Game ein bisschen ein Problem, weil du da halt keinen wirklichen One-Tech hast, der da so ein bisschen die Löcher stopft, und Kevin Givens macht das jetzt so ein bisschen. DJ Jones ist da immer für die Early Downs gut auf jeden Fall, aber ist da alleine auch ein bisschen undersized, deswegen bräuchte er da so ein bisschen auch einen Counterpart neben ihm. Die 49ers haben da viel versucht, haben Omenihu jetzt auch ein bisschen nach innen gezogen, Armstead spielt viel innen, aber irgendwie will da alles nicht so richtig funktionieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Pass Rush ist so eine 15-20er Unit ungefähr, also gar nicht mal so das, was da jetzt in der 2019er Saison so erfolgreich war, wenn man bedenkt, dass die 49ers ja den Pass Rush deutlich priorisieren über der Coverage, ist das eigentlich gar nicht mal so gut, was da jetzt die letzten Wochen passiert ist. Das hat jetzt ganz gut geklappt, die letzten Spiele, weil man da auch einfach das Turnover-Battle gewonnen hat und dann auch gute Field-Position hatte nach dem Ballgewinn, aber wenn die Defense da mal wieder so oder solches Stinker abliefert wie gegen die Cardinals oder auch gegen die Packers war es auch nicht unbedingt sehr gut und gegen die Colts auch nicht. Dann liegt's halt bei der Offense.
Ja gut, unter diesem Matchup einen Strich runterzuziehen, nochmal ganz kurz mein Take dazu. Also ich glaube, es wird auf den Fingern der Nation ankommen. Ich denke mal, also Wilson erzählt ja immer, dass er jetzt fit war im letzten Spiel, aber wenn man das Tape anschaut, halt aus meiner Sicht clearly nicht. Gegen Washington hat er auch einige kurze Third Downs gehabt, wo er dann auf 5 Yards einen offenen Receiver ohne Druck einfach nicht trifft und ganz komisch überwirft. Und ich will das jetzt auch gar nicht entschuldigen, seine Leistung oder so, aber zumindest jetzt die erste Halbzeit, gerade jetzt im letzten Spiel gegen Washington, die war eigentlich gar nicht so schlimm. Da hat er auch irgendwie 0,9 Expected Points Added pro Play an Halbzeit 1. Also ich bin jetzt überhaupt nicht davon überzeugt, also Wilson spielt klar den schlechtesten Football wahrscheinlich seiner Karriere gerade, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass Wilson über Nacht das Footballspiel verlernt hat. Und ich glaube, wenn er wirklich fit ist, dass er auch wieder der Alte wird, ganz klar. Und ich sehe deshalb schon durchaus Chancen, wenn er wirklich bei 100% wäre, dass unsere Offense einige Plays macht. Aber ja, was glaubt ihr, wie schätzt ihr da die Chancen ein? Oder was glaubt ihr, wie viele Punkte schenken die Seahawks Offense den Niners ein?
Ja, es hängt halt wirklich viel an Russell Wilson. Aber wenn ich mir die letzten Wochen angucke, natürlich, ich würde schätzen, je länger er spielt, desto besser wird es werden mit dem Finger. Aber das letzte Woche in Washington war halt wirklich nicht gut. Und das ist nicht nur mechanisch. Natürlich sind da viele ganz komisch überworfene Bälle da, die irgendwie gar nicht passen, aber es ist auch mental. Ihr werdet sicher alle den Sack gesehen haben, diesen einen völlig unerklärlichen Sack, wo er den Ball hält, irgendwann nach rechts rausrollt und sich dann einfach umschubsen lässt, bevor er den Ball wegwirft. Das sind dann auch so, ich weiß nicht, vielleicht der Hobbypsychologe sieht in mir da ein bisschen Verunsicherung. Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären kann, aber ich habe tatsächlich, trotz meines völligen Pessimismus, ich sehe nicht, dass die Seahawks da eine wirklich konstante, eine Leistung abbringen, wo die wirklich viele lange Drives zusammenbauen können. Ich sehe ich werde nie aufhören, dieses Potenzial zu sehen, dass da einige Bang-Plays bei rauskommen, ne? Einige großartige Aktionen von Wilson, die dann in Punkte umgemünzt werden. Aber ich sehe, also Konstanz kann ich mir da wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist dieses ganze Konzept einfach nicht stimmig genug und dafür ist auch Russell Wilson einfach ein zu sprunghafter Quarterback.
Ja, definitiv, definitiv. Bin ich voll bei dir. Ich würde sagen, dann schauen wir nochmal kurz rüber zum Matchup der Niners Offense gegen die Seahawks Defense. Die Seahawks Defense ist ja, die ist in den letzten Wochen eigentlich gar nicht das Problem von uns, aber ja, Defense doesn't matter, wenn deine Offense in der NFL heutzutage nicht scoren kann. Jetzt ist es so, dass euer, ja, wahrscheinlich bester Spieler in der Offense mit Deebo Samuel raus ist und verletzungsbedingt nicht spielen kann. Nichtsdestotrotz, die Offense, nein, das dieses Jahr, haben wir ja schon gesagt, ist eine der Top-Offenses, wenn man jetzt nur auf diese Stats schaut, wie zum Beispiel Expected Points. Aber wie viel davon ist Jimmy Garoppolo, wie viel Kyle Shanahan und wie viel ist Deebo Samuel aus eurer Sicht?
Ja, also die letzten Wochen war es auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Deebo Samuel. Also ich hatte gesehen eine Statistik, ich glaube in den ersten 10 Wochen oder in den ersten 9 Wochen der NFL war Deebo Samuel der Wide Receiver mit den zweitmeisten Receiving Yards und in den letzten 2-3 Wochen ist er der unter den Running Backs, wenn man ihn als Running Back dann zählen würde, mit den 6 meisten Running Yards in der NFL. Also das ist schon absurd, wie er eingesetzt wird und was er dann auch für Plays macht. Leider dann jetzt auch die Leistenverletzung, die er sich zugezogen hat, sah deutlich schlimmer aus zunächst, weil das so eine Non-Contact-Injury war, wo man sich dann direkt an den Kopf gefasst hat und dachte, oh Gott, bitte nicht. Aber scheinbar hat es die Niners gut erwischt. Er fällt Gott sei Dank nur gegen die Seahawks aus. Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass jedes Spiel, in dem Deebo Samuel ausfällt, das ein ganz, ganz dickes Problem ist für die 49ers. Einfach, weil du so einen Spielertypen nicht ersetzen kannst. Ich hoffe, dass Brandon Ayuk das wie in der letzten Saison so ein bisschen übernehmen kann, diese Rolle, ja, als X-Receiver da so ein bisschen. Hat er auch schon diese Saison häufiger gespielt. Aber dass er da wie letzte Saison dann auch die Jet Sweeps ein bisschen laufen kann, wieder mehr in Motion geht und einfach auch mal den Ball aus dem Backfield vielleicht bekommt über Receiver Screens und so weiter. Das muss man sehen, wie sich das dann entwickelt bei den Niners. Ich glaube, George Kittle wird auch eine wichtige Rolle spielen, vielleicht auch mal ins Backfield switchen, auch Screens auf ihn sehen oder in seine Richtung. Das kann ich mir alles vorstellen. Viel Short Game, natürlich viel Laufspiel. Da muss man auch Elijah Mitchell, den Rookie Running Back, wirklich auch noch hervorheben. Ist für mich ein wichtiger Punkt, weil diese Running Back-Diskussion bei den Niners, man liest dann auch viel in den eigenen Reihen immer, ja, bei den Niners, da könnte ja jeder Running Back spielen, da müsstest du den nächsten Gärtner holen und der macht dir da die ganzen Yards. Das ist ein Punkt, den sehe ich gar nicht so, weil ich finde nicht, dass die 49ers Offense mit einem Jermichael Hasty oder mit einem Jeff Wilson beispielsweise so gut funktioniert hat, wie mit diesen Outside-Runnern, wie es eben Elijah Mitchell ist oder wie es auch Raheem Mostert war. Erst Raheem Mostert hat den Niners wirklich diese ganze tiefe Dimension gegeben im Laufspiel, wodurch dann auch alles so ein bisschen aufgebaut werden konnte. Und deswegen, glaube ich, liegt da schon viel auch in Elijah Mitchell, der jetzt wieder fit ist. Weil das hat dann die anderen Spiele auch dazu geführt, dass dann eben auch Deebo Samuel auf einmal mehr Running Back spielen musste. Und ich glaube, das ist auch die Devise, die Niners gehen werden. Viel kurze Pässe, viele Runs über Mitchell und dann eben gucken, dass man die Clock gut kontrolliert kriegt.
Mitchell war ja auch derjenige, den ihr nach Trey Sermon gedraftet habt, wenn ich es richtig im
Kopf habe. In der 6. Runde, ja.
Ja. Genau. Ja. Danke, dass du Trey Sermon nochmal erwähnst, ja. Es tut weh.
Ja. Schade, dass es kein Uptrade war. Ach, Moment. Ja. Dabei,
ein Glück, dass die Niners keine böse Running Back Historie haben. Joe Wilson.
Er hieß Joe Williams, aber gut, dass du den Namen nicht mal weißt, weil so irrelevant war er einfach.
Ja, es ist halt einfach ehrlich so. So, was soll ich sagen?
War das auch ein Third-Rounder oder was?
Das war, wow, du kennst die Geschichte nicht, das ist eine großartige Geschichte. Es war der erste Draft seiner Zeit, 2017. Ah. Die Niners haben, es war die 4. Runde, Lars, richtig? 4. Runde, ne?
Jo, 4. Runde war es, ja.
In der 4. Runde haben die Niners einen Running Back gedraftet, den niemand auf dem Schirm hatte. Es war Joe Williams von Utah, immerhin etwas Gutes. der war unter anderem nicht auf dem Schirm von vielen Leuten, weil er halt relativ fumble-anfällig war und eine kleine Red Flag auch hatte. Er war nämlich zurückgetreten während der letzten Saison. ja, er war zurückgetreten, hatte sein Team verlassen. Und aber Kyle Shanahan hat quasi in der Pressekonferenz danach durchblicken lassen, er konnte nicht ruhig schlafen. Nee, warte mal, war es nicht sogar dritte Runde? Ach, ist doch egal.
Nee, es war vierte, glaube ich. Aber er war auch nicht auf dem Draftboard. Er war raus wegen der Red Flags. Genau. Er ist dann ja auch zurückgekommen zu seinem Team nach 2 Wochen oder so. Also das war eine ganz kuriose Sache.
Ja, richtig, genau. Er ist, Kyle Shanahan hat John Lynch überredet, ihn doch bitte aufs Draftboard zu stellen, obwohl er vorher einfach nicht mal drauf war. Und dann haben sie ihn gedraftet und ich glaube, er hat nie irgendwas gemacht. Er war die erste Saison auf IR und wurde dann gecuttet. Ja. Das mit der dritten Runde war tatsächlich auch eine witzige Story. CJ Beathard, für den die 49ers extra von der vierten in die dritte Runde hochgetradet sind, weil Kyle Shanahan meinte, wenn die den nicht an Tag 2 schon bekommen, dann könnte er die Nacht nicht schlafen. Und deswegen sind die hochgetradet. Ich schwöre dir, es ist keine Lüge. Du kannst alles nachlesen. Es ist die hundertprozentige Wahrheit. Es ist herrlich. Also, so viel zu dem Thema. Einen Headcoach mit
GM und Headcoach,
ja. Ja, genau. Worüber wollte ich eigentlich reden?
Ich weiß nicht, über die Offense der Niners im Matchup gegen die Seahawks. Ja, was ist jetzt ohne Samuel los?
Ja, wir sind abgeschweift. Ja, ohne Samuel. Ich glaube nicht, dass Brandon Ayuk diese Rolle wirklich 1-1 einnehmen kann. Denn ich denke, der Grund, wieso Deebo Samuel diese Rolle spielt, ist, dass er wirklich ein extrem physischer Runner nach dem Catch ist. Das hat ihn ursprünglich ausgezeichnet. Und das sorgt halt auch dafür, dass du ihn als Running Back wirklich einsetzen kannst, weil du musst halt schon ein bisschen mehr haben als ein bisschen Vision und schnell laufen können. Du musst halt auch diese Contact Balance haben, die die Running Backs halt in der Regel haben und die Deebo Samuel auch hat, ne? Das ist, also dieser Schachzug von Kyle Shanahan hat mich tatsächlich so überrascht und hat mir auch wirklich einiges an Vertrauen in wiederhergestellt, weißt du? Dass die 49ers aus 11 Personnel, also mit Deebo Samuel und einem Running Back, quasi 21 Personnel imitieren können. Du setzt dann quasi den Running Back als Vorblocker ein, ziehst Deebo Samuel ins Backfield und spielst dann quasi aus 21 Personnel gegen Nickel, aber das bringt dir im Laufspiel so viele Vorteile, besonders weil diese Art von Laufspiel ist dann halt auch komplett Quarterback-unabhängig. Ne? Das ist ein Weg, das Spiel aus Garoppolos Hand rauszunehmen. Und das hat über die letzten Wochen extrem gut funktioniert. Ich meine, das ist auch nicht aller Tage Abend, aber ich glaube, der Yards per Carry Average ist irgendwas bei 9 oder 10. Also es ist völlig absurd. Es funktioniert extrem gut. Deebo Samuel ist wirklich sehr wichtig. Obwohl er halt in den letzten Wochen wirklich eher als Running Back eingesetzt wurde. Also es ist nicht mal so eine Hybridrolle. Er ist einfach größtenteils Running Back. Er hat letzte Woche, glaube ich, auch erst relativ spät eine Reception gesehen. Oder die Woche davor, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das wird den Niners auf jeden Fall fehlen, weil Elijah Mitchell ist ein sehr guter Runner, der auch, ich glaube, in seinem 40-Yard-Split auch eine sehr schnelle Zeit gelaufen ist. Ich glaube, unter 4-4. Aber trotzdem hat er, zumindest für meine Augen, für den Eye-Test, nicht diese Explosivität, die Deebo Samuel im Laufspiel mitbringt. Deswegen, ich glaube, er wird wirklich fehlen.
Ja, denke ich auch. Ich habe auch vorhin mal Spaß darüber nachgeschaut. Im Hinspiel hatte Samuel auch, glaube ich, 8 Catches, 156 Yards und 2 Touchdowns. Also da ging auch alles über ihn. Vielleicht ist es jetzt auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht mehr über George Kittle oder so im Passing Game geht. Also weil wenn, also das sage ich jetzt, weil wenn ich jetzt aus Seahawks Sicht das jetzt mal irgendwie ummünze auf die von Niners Offense und dann mich frage, wie attackiere ich meine Defense am besten, dann würde ich eigentlich so in der Intermediate Range diese Zone, Coverage Zones gegen die 2 Linebacker oder vielleicht auch da, Adams kommt ja da auch manchmal runter als Strong Safety attackieren, weil die Seahawks, die spielen ja eigentlich sehr wenig Man Coverage und viel Zones und sind da immer wieder mal anfällig über die Mitte. Also ich würde da, glaube ich, viel auch über George Kittle zwischen die Zonen gehen, also gerade auch Richtung Jordan Brooks, Bobby Wagner. Und vielleicht könnte das auch ein Part sein, da die Seahawks Offense anzugreifen, weil ich sehe die Schwachstelle gar nicht mal so stark, jetzt auch ohne Samuel bei den Outside-Cornerbacks der Seahawks. Selbst Sidney Jones macht sich jetzt letzten Wochen immer besser und DJ Reed spielt eigentlich auch jetzt schon die ganze Saison relativ konstant.
Ja, hatte ich ja eben schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube auch, dass das Kittel so über die Mitte, dass das so auch in Screens oder auch vielleicht sogar als Running Back hat er auch schon mal gespielt, dass er da einen Carry bekommen hat, dass man da irgendwie versucht, den besten Spielern in der Offense irgendwie Touches zu geben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke auch viel Kyle Juszczyk, ob es jetzt über Blocks ist oder dass er auch mal eine Reception kriegt, auch so als H-Back, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die 49ers da gar nicht viel lang versuchen. Das ist aber sowieso so ein Phänomen. Also ich glaube, lange Pässe bei den 49ers, das längste, was du sehen wirst, ist halt so eine 15 bis 18 Yards tiefe In-Route, wo dann der Receiver wieder plötzlich völlig frei in der Mitte ist. Das klappt irgendwie jedes Spiel, das ist auch egal, wer da auf den Outside-Cornerback-Positionen spielt. Da muss, also ich habe auch das Gefühl, egal wie gut du bist als Outside-Corner gegen die 49ers, dass wenn da eben Deebo Samuel oder Brandon Ayuk freigeschemt ist, machst du da einfach wenig, außer vielleicht dann noch den Tackle, dass die 49ers mal versuchen, dich over the top zu schlagen oder so, das kommt vielleicht ein oder zweimal im Spiel überhaupt vor, aber dann ist der Wurf auch meistens überworfen, weil es sowieso keinen Sinn macht, weil diesen Endspeed hat irgendwie ein Samuel oder auch ein Ayuk dann doch nicht, dass die einen Cornerback, der tief steht, dann überlaufen. Das haben natürlich auch die wenigsten. Aber dagegen habe ich das Gefühl, sind die gegnerischen Defense immer ganz gut gewappnet. Deswegen rechne ich auch damit, dass das viel übers kurze Spiel, was dann nicht unbedingt dazu beiträgt, ansehnlich zu werden, laufen wird.
Ich glaube halt, ein großer Unterschied zum Hinspiel ist auch, dass Brandon Ayuk mittlerweile auch tatsächlich spielt und angekommen ist in der 49ers Offense. Das heißt, also wirklich im Hinspiel hat es ja wirklich nur Deebo Samuel. George Kittle hat in den letzten Wochen auch wirklich irgendwie relativ wenige Targets gesehen. Ich glaube, das könnte sich nochmal deutlich hochschrauben. Shanahan ist ja eigentlich sehr gut darin, sich besondere Matchups rauszupicken, ne? Einen besonderen Underneath Defender sich rauszupicken, den man attackieren kann. Es könnte Jordan Brooks sein, es könnte auch wer anders sein, man weiß es nicht. Aber Brandon Ayuk muss auf jeden Fall eine große Rolle übernehmen, denn George Kittle alleine, ich meine, es hat in seiner Rekordsaison, es hat funktioniert, den Ball einfach wie ein Wahnsinniger zu ihm zu forcieren, aber das ist auf jeden Fall kein Erfolgsrezept, mit dem du, weiß ich nicht, konstant Spiele gewinnen kannst. Ne? Also man muss irgendwie Wege finden, die beiden ins Spiel einzubinden. Ne? Brandon Ayuk hat sich die letzten Wochen deutlich verbessert, ist auch gerade bei diesen, dadurch, dass Garoppolo halt wenig outside wirft und auch wenig tief, ist halt so diese mittlere Mitte, die Lars gerade benannt hat, so diese 15 bis 18 Yard Range über die Mitte des Feldes, die ist ein sehr potentes Anspielziel. Das Ding ist aber auch, wenn du da als Receiver drüber gehst, bekommst du halt jedes Mal eins aufs Maul, ne? Und Brandon Ayuk hat sich darauf eingestellt, er ist sehr sicher, was seine Hände angeht, vielleicht sicherer als Deebo Samuel. Und ja, es wird auf jeden Fall ein Combined Effort von den beiden und natürlich auch von diesen anderen ganzen Menschen, die da so rumlaufen auf Receiver. Das wird es auf jeden Fall brauchen.
Wie macht sich eigentlich Jimmy G unter Druck? Ich frage mich nämlich gerade, wie die Seahawks den über zum Beispiel eure linke Seite generieren wollen. Ich habe nicht bei PPPFF gesehen, Trent Williams hat einfach eine Grade von 98,2. Ich habe dich, glaube ich, noch nie bei einem Left Tackle irgendwie gesehen. Also falls die Seahawks das schaffen, Druck über die rechte Seite der Offensive Line der Niners oder über die Mitte zu generieren, ist da Jimmy Garoppolo, wie man ihn eigentlich kennt, auch dieses Jahr eher anfällig?
Ja, ich glaube, wie fast jeder Quarterback ist er natürlich ein bisschen anfälliger unter Druck. Wenn dann wirklich die rechte Seite, da ist Mike McGlinchey auch out for season mittlerweile, da spielt Tom Compton. Glaube, sagt auch alles dann über die Qualität aus, wobei man das zurücknehmen muss. Also der hat jetzt gegen die Vikings wirklich ein gutes Spiel auch mal abgeliefert, war aber sonst eher so Kategorie Drehtür. Das könnte schon wirklich auch ein Punkt sein, wo man attackieren kann und auch sollte aus Seahawks Sicht. Das ist, denke ich mal, ein favorable Matchup, was auch gesucht werden wird. Aber ja, Garoppolo unter Druck. Es ist ganz interessant, die Entwicklung, die er jetzt durchgemacht hat, weil es ja lange eigentlich so war, dass er unter Play-Action-Bedingungen wirklich gut gespielt hat und es mittlerweile so ein bisschen geswitcht ist dazu, dass er viel mehr Pässe auch aus der Shotgun bekommt, eben damit er ein bisschen mehr Zeit hat, die Defense zu lesen und nicht erst mit dem Rücken noch zur Defense steht, aber dann auch über seinen schnellen Release halt eben punkten kann, damit er eben gar nicht in diese Situation kommt, da irgendwie mal Druck standhalten zu müssen, da irgendwie in der Pocket rumzueiern, weil da muss man einfach sagen, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr gut drin werden, dieses Gefühl, was dann Tom Brady hatte, dass er mal mit einer Körperbewegung jemanden aussteigen lässt, das hatte er immer mal wieder, aber konstant ist das definitiv auch nicht. Deswegen versucht Kyle Shanahan schon vehement, ihn aus diesen Situationen irgendwie rauszubringen. Das klappt bislang ganz gut. Ja, der Anhaltspunkt bzw. der Ansatz ist eben, dass man dann die längeren Third Downs forciert und dann eben schnell zu ihm durchbricht. Jetzt am Sonntag wahrscheinlich primär über die rechte Seite.
Okay, okay. Dann wrappen wir das mal ab jetzt mit dem Matchup hier und auch mit dem Matchup allgemein. James, du hast jetzt doch die Ehre und kannst uns gerne sagen, ob du glaubst, dass die Niners es wieder schaffen, über 30 Punkte zu machen.
Vermutlich ja. Ich weiß es nicht genau. Das Einzige, was ich weiß, okay, mein Tipp ist, die 49ers werden gewinnen und dabei katastrophal auszusehen, sodass ich nach dem Spiel pessimistischer bin als vor dem Spiel.
Okay, das hört sich gut an. Dann würde ich eigentlich fast vorschlagen, dass wir dann weitergehen ins Two-Minute-Warning und dann auch nochmal unsere Tipps zum Spiel abgeben.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Und bevor wir das tun, ist mir gerade noch eingefallen, eins wollte ich euch noch fragen, ist auch ein bisschen provokant jetzt, retrospektiv, mit dem Wissen von heute, welchen Quarterback hättet ihr an 3 von allen Verfügbaren genommen? Wäre es doch Mac Jones gewesen oder vielleicht auch Felipe Franks?
Also von allen Verfügbaren oder meinst du jetzt so realistisch gesehen?
Die an drei noch da waren.
Ich bleibe bei Justin Fields. Das ist mein Tipp damals gewesen. Ich habe nicht verstanden, wieso das so tief gedroppt ist. Ich halte das für einen wahnsinnigen Stil der Bears. Ein Stil, den ehrlich gesagt das Front Office nicht verdient hat und den auch Nagy nicht verdient hat. Wie hat er seinen Job noch immer? Aber ich schweife ab. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr happy mit Trey Lance, weil wir da quasi die Auswahl hatten, Trey Lance oder Mac Jones. Ich bleibe auch ehrlich gesagt heute dabei. Ich will gar nicht absprechen, dass Mac Jones gut aussah. Aber ich denke mal, wir waren uns auch alle einig, dass Mac Jones der NFL-readiere der beiden Quarterbacks wäre. Und das ist jetzt nicht die krasse Überraschung, dass er von Anfang an relativ solide aussieht. Wobei das natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Das möchte ich ihm wirklich gar nicht absprechen. Aber von allen verfügbaren Quarterbacks hätte ich an 2 Justin Fields genommen.
Lars, du auch?
Ja, ich finde es jetzt doof, dass James hier meinen extravaganten Pick jetzt hier weggenommen hat, weil ich glaube, es hätten ja alle erwartet, dass wir sagen, oh ja, wir hätten gerne Mac Jones gehabt, aber ich war damals auch im Team Justin Fields und mit dem Wissen von heute glaube ich, bleibe ich auch bei Trey Lance, einfach weil Mac Jones klar gut spielt. Wenn man sich da mal die Advanced Stats anguckt, spielt er ungefähr auf einem Level so mit Jimmy Garoppolo, vielleicht teils ein bisschen besser, an manchen Stellen ein bisschen schlechter und ich weiß gar nicht, wie es dann, also man kann natürlich nicht voraussagen, wie es gelaufen wäre oder so, aber wenn dann Mac Jones einfach letztendlich das Beste, das ist, was wir jetzt in Garoppolo haben, dann ärgere ich mich da auch nicht so sehr drüber. Wenn es jetzt irgendeinen Quarterback gäbe, der wirklich lights out performt und noch besser wäre als Garoppolo und man dann sehen würde, okay, der hätte vielleicht die Niners noch weiter getragen als alle verfügbaren Optionen, würde ich mich vielleicht ärgern. So ist es jetzt, wie es ist und man hofft ja irgendwie auf den Super Bowl oder so. Das ist immer noch eher unwahrscheinlich und deswegen bin ich noch ganz fein damit, wie das jetzt gelaufen ist.
Also ich muss sagen, ich hätte mit dem Wissen von heute, glaube ich, auch Justin Fields genommen, obwohl ich ja ein Verfechter von Mac Jones bin, aber ja, die Upside ist einfach das große Thema und das werden wir auch die nächsten Jahre noch sehen. Also da ist auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen in der ganzen Quarterback-Debatte. Gut, dann unsere Tipps zum Spiel. Und, wer möchte anfangen? Wie geht's aus? Wer gewinnt?
Ja, ich fange an. Ich kann den Tipp jetzt auch zum dritten Mal sagen. Ich habe eben schon gesagt, wir sind in so einem Interview von Touchdown 24. Da durfte ich auch einen Tipp abgeben zum Spiel. Da bin ich pessimistisch wie immer eingestellt aus Niners Sicht. Ich habe nach einem sehr unschönen Spiel, was die RAN-Zuschauer verfolgen dürfen im Fernsehen, auf ein 16-13 für die Seahawks getippt.
Ja, genau, das habe ich fast vergessen noch dazu zu sagen. Ihr könnt diese ich möchte jetzt nicht sagen, Shitshow wird es hoffentlich nicht werden, aber er könnte dieses hochklassige Spiel zwischen dem 3 und 8 und dem 6 und 5 Team live auf RAN verfolgen um 22.25 Uhr, wenn ihr wollt. Könnt ihr euch auch gerne über den Game Pass reinziehen, je nach Gusto. Ja, was tippe ich? Also ich glaube irgendwie ganz fest an den Sweep der Seahawks, weil das würde einfach ironischerweise irgendwie doch dann zu verkorksten Seahawks-Saison passen, dass man dann wenigstens noch die Rivalen von den 49ers geschlagen hat und tippe einfach mal ganz bold auf ein langweiliges 24-20 für die Seahawks. James, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe das ja schon ein bisschen angerissen. Wir können aber gemeinsam noch mal nach Worten suchen, wie man schlechte Spiele beschreibt, was aber positiv klingt. Ich fange an, Schlacht, Zitterpartie, umkämpfte Rivalität vielleicht, weil niemand sagt, dass das gut ist, was sie da kämpfen, aber es ist auf jeden Fall eine Rivalität und ich hoffe, es ist umkämpft. Also, ja.
Ja. Mir fällt
okay, das leider nicht ein. Ich meine, 13, 16 von Lars, das ist natürlich hart.
Ja, das ist eine Shitshow.
Boah, da kannst du nichts anderes zu sagen. Es sei denn, das wird so ein 6-6-Charakter wie bei dem Seahawks-Cardinals-Ding damals, dass es quasi so eine heftige Shitshow ist, dass es wieder kultig ist.
Ja, ja.
Ich sage 27-24 für die Niners, bei dem die Mittel in Führung gehen, die Seahawks dann aber wahnsinnig aufhören, wir uns alle in die Hose machen und dann trotzdem mit einem schlechten Gefühl aus diesem Spiel rausgehen, weil die gerade so quasi sich am Sieg festgehalten haben, aber trotzdem wieder endlosen Pessimismus verbreiten.
Boah,
was ist heute los mit mir?
Das ist Wahnsinn. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder? Nach einer Stunde 16 sehe ich gerade, mit einer weiteren Folge von Snap, der NFC West Rivalry Podcast.
Nein, Spaß. Ja, das gefällt mir doch.
Snap, der NFC West Rivalry Podcast, ab jetzt jede Woche hier den Podcast, den alle noch brauchen. ganz kurz am Ende nochmal, wo findet man euch auf Social Media, James?
Ihr findet mich auf Twitter, ja, bei @goodvibesonly. Ich, keine Ahnung, ihr müsst ein bisschen überlegen, wie man das, ich habe keine Lust, das zu buchstabieren. Man findet es, wenn man wirklich möchte. Vielleicht wird der nette Henry das euch auch verlinken.
Ja, das, ja, safe, ja, das machen wir, genau, das ist eine gute Idee.
Ansonsten bin ich tatsächlich podcastlos und auf keine anderen Quelle anzutreffen als auf meinem räudigen Twitter-Profil.
Okay, Lars, wie findet man den Niners Empire und dich auf Twitter oder sonst?
Ja, uns findet man überall unter @49ersEmpireGER. In unserem Podcast könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr Max' tolle Stimme vermisst habt. Der war, wie gesagt, bei uns zu Gast im NEG Outside Zone Talk, auch überall verfügbar. Und ja, meine wilden Takes zu allen möglichen Themen könnt ihr unter @LarsRiegenklau verfolgen. Ja, wer da Bock drauf hat, gerne vorbeigucken. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr einfach mal vorbeischaut und euch mich mutet oder so, das kann ich auch verstehen.
Wöchentliche Bielefeld-Tags, das ist das Beste.
Danke, danke. Ne?
So alles, alles für die Arminia, ja.
Sehe ich 100%
genauso.
Gut, dann vielen Dank schon mal an euch beide. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht mit euch, auch hier mal die Insights zu den 49ers zu hören von euch.
Sehr gerne. Gerne bald wieder, vielleicht in den Playoffs, wahrscheinlich nicht in den Playoffs.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann zur Season Preview, ne? Auch von mir vielen Dank und ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.
Genau. Dann, ihr könnt gerne mit mir einstimmen jetzt. Bei uns gibt's immer einen ganz bekannten Schlachtruf am Ende. Wir verabschieden uns jetzt hoffentlich gemeinsam, wenn ihr wollt, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Ich muss noch überlegen, aber du kannst ja mal anstimmen und ich überlege mir dann irgendwas Witziges, was ich dazwischen rufe.
Bang Bang Niner Gang.
Können wir machen beides.
Okay, dann ist Go fair. Hawks und Bang Bang Niner Gang.
Okay. Irgendwer muss anzählen.
Anzählen?
Ja, ich meine, damit wir alle eben taktmäßig.
Okay, dann sage ich, was sagen wir? Bang Bang Niner Gang, sagen wir, ne?
Ja, warte, wie war die Reihenfolge? Ich hab's vergessen.
Einfach nur Bang Bang Niner Gang.
Okay, ich dachte beides. Ich dachte auch Go Hawks.
Okay, erst Go Hawks, dann Bang Bang Niner Gang.
Okay.
You ready?
Ja.
3, 2, 1.
Go Hawks!
Bang, 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 bang. Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.